Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Sie wissen, wie wichtig Frauenmilch für früh- und kranke Neugeborene ist. Dann haben Sie wahrscheinlich auch viele Fragen zu Frauenmilchbanken und sind hier richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Daniel Klotz aus Bielefeld.
Humanmilch ist für Frühgeborene keine beliebige Ernährungsform, sondern eine medizinisch hochwirksame Therapie. Gleichzeitig wurde sie rechtlich lange Zeit wie ein Lebensmittel behandelt, mit erheblichen Unterschieden zwischen den europäischen Staaten. Und nun mit der neuen EU-Verordnung ändert sich das grundlegend. Humanmilch wird erstmals europaweit als Substanz menschlichen Ursprungs, kurz SOHO, reguliert. Und das ist ein Paradigmenwechsel mit weitreichenden Folgen für Kliniken, Frauenmilchbanken, Eltern und letztlich auch für unsere neonatologische Versorgung von Frühgeborenen. Und daher freue ich mich sehr, dass ich über diesen Wandel heute mit einem der Experten auf diesem Gebiet sprechen kann und begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Daniel Klotz hier im NeoCast. Herzlich willkommen, Daniel.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Mario. Ich freue mich, Gast in deinem Podcast zu sein und mit dir über mein Lieblingsthema Muttermilch und Frauenmilchbanken sprechen zu können.
Super, schön, dass das geklappt hat. Bevor wir in die Thematik eintauchen, möchte ich dich natürlich kurz vorstellen. Du hast in Mainz studiert und hast einen Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin. Dann warst du Homburg-Saar, Brisbane in Australien und in Würzburg deine klinische Ausbildung absolviert und hast dann ans Universitätsklinikum Freiburg gewechselt und dann 2018 die Leitung der Neonatologie am St. Josephs Krankenhaus übernommen und Freiburg und aktuell bist du der ärztliche Leiter der Abteilung für Neonatologie, Frühgeborenenmedizin und Kinderintensivmedizin der Universitätskinderklinik am Evangelischen Klinikum Bethel. Und es ist Teil des Universitätsklinikum OBL der Universität Bielefeld. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, ist deine wissenschaftliche Arbeit. Du bist seit vielen Jahren wissenschaftlich engagiert im Bereich der Humanmilchbanken und du bist insbesondere aktueller Mitautor einer aktuellen Übersichtsarbeit zur neuen SOHO-Verordnung. Das waren so die wichtigsten Punkte, die ich jetzt mal zusammengefasst habe. Habe ich noch irgendwas vergessen, was für dich wichtig ist?
Ich glaube, du hast alles gut zusammengefasst. Mittlerweile beschäftigen sich ja viele Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema Frauenmilch, sodass wir mit Gleichgesinnten 2018 auch einen gemeinnützigen Verein namens Frauenmilchbankinitiative gegründet haben und seitdem recht erfolgreich das Thema Frauenmilch bearbeiten, denke ich. So haben wir unter anderem eine entsprechende AWMF-Leitlinie initiiert und mit verfasst veranstalten jährlich wissenschaftliche Symposien zum Thema und verfassen, so wie du es gerade angesprochen hast, Artikel über aktuelle Entwicklungen im Frauenmilchbankwesen. Da hat sich mit den Jahren eine sehr aktive und nette nationale und mit der Europäischen Frauenmilchbankgesellschaft, der EMBA, eine europäische Community zusammengeholt. Und das macht richtig Spaß.
Das muss man neidlos anerkennen. Also die Frauenmilchbank-Initiative, das ist ja wirklich ein Wahnsinns-Erfolgsprojekt. Also jetzt sind es noch nicht mal 10 Jahre, seitdem die existiert, aber die hat sich einen Namen gemacht und echt aktiv auf dem Gebiet. Also Glückwunsch. Ich frage am Anfang immer meine Gäste nach einem besonderen Erlebnis in der beruflichen Laufbahn oder so, was du vielleicht mit den Zuhörern teilen möchtest. Hast du da was mitgebracht?
Ja, ich denke, dass jeder, der einige Zeit in der Intensivmedizin arbeitet, so oft ganz viele besondere intensive Erlebnisse zurückblicken kann, abenteuerlich, traurig, positiv, die einen auf die ein oder andere Art und Weise berührt haben und beeinflusst haben. Ich denke, einer der Aspekte, die mich geprägt haben, jedoch ist die Tatsache, dass ich in ganz unterschiedlichen medizinischen Systemen und Kliniken gearbeitet habe, gelernt habe. Du hast es erwähnt, meine klinische Station, daneben gab es auch im Studium noch Stationen in den USA, Südafrika, in der Schweiz. Und es ist einfach unglaublich zu sehen, wie unterschiedliche Medizin in der Pädiatrie, in der Neonatologie sein kann. Ja, und dazu gehört auch, dass das, was in der einen Klinik absolut zum Standard gehört, in einer anderen Klinik absolut verpönt sein kann. Und ja, das sind meine Erfahrungen. Und ich denke, dass ich da mir so eine gewisse Gelassenheit zugelegt habe, eine Art und Weise in ihrer Analyse zu treiben. Und ich hoffe, weil ich einfach gesehen habe, dass viele Wege sein.
Das ist, glaube ich, das Spannendste, diese Erfahrung, viele Wege, die haben den gleichen Effekt und es gibt nicht das eine oder andere Richtige. Das habe ich auch so in meinen unterschiedlichen Etappen festgestellt. Und ich glaube, das kann man einfach bloß mitgeben an der Stelle, dass man diese Chance nutzen sollte, an verschiedenen Einrichtungen zu arbeiten, sich das anzugucken und auch, ich sag mal, open-minded reinzugehen und zu sagen, wie machen die das, ist spannend und davon möchte ich einfach lernen. Ja, ist schon cool. Ja. Unser Thema ist ja heute ein anderes, also Muttermilch. Ich glaube, über die Vorteile von Muttermilch braucht man nicht viel sprechen. Aber für den Fall, dass die Mutter jetzt nicht ausreichend oder noch nicht ausreichend Milch hat, hilft ja häufig Milch von Spenderinnen. Und da finden sich schon in der Antike prominente Beispiele von Wet Nurses oder Ammen oder Spendermilch und so weiter. Und in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden auch insbesondere in der DDR viele Frauenmilchbanken etabliert. Vielleicht kannst du da so einen kurzen historischen Überblick geben zu diesen Frauenmilchbanken, was sich da so am Anfang dieses Jahrhunderts getan hat?
Ja, genau. Ich greife noch mal ein bisschen weiter zurück. So zum Ende des Zweiten Weltkrieges gab es rund 65 Frauenmilchbanken in Deutschland. Ja. Da ging es natürlich nicht um die Versorgung von Frühgeborenen, sondern um die von reifen Kindern. Man muss sagen, die Nationalsozialisten hatten den Aufbau Frauenmilchbanken stark vorangetrieben. Da ging es um die Ertüchtigung des deutschen Volkskörpers, ne, muss man sagen. Also die haben schon auch in der Zeit eine lange Historie. Und dann, mit dem sich dann ändernden Zeitgeist, der Verfügbarkeit von künstlicher Säuglingsnahrung oder spätestens der HIV-AIDS-Epidemie, schlossen in Westdeutschland bis zu Anfang der 90er Jahre alle Frauenmilchbanken, während sie aufgrund eines letztendlich politischen Entschlusses in der DDR bestehen blieben, beziehungsweise gar neue Frauenmilchbanken dort gegründet worden. Aber auch nach der Wende schlossen dann ganz viele dieser Frauenmilchbanken in der ehemaligen DDR, sodass wir Anfang dieses Jahrhunderts nur noch 12 Frauenmilchbanken in ganz Deutschland zählten, alle in der DDR, keine in Westdeutschland. Ja, und dann schlug einfach das Pendel, Stichwort Zeitgeist, wieder in die andere Richtung. 2012 wurde an der LMU in München die allererste Frauenmilchbank in Westdeutschland neu gegründet. Und dann folgten einige andere, Dortmund, Freiburg, und dann 2018, haben wir erwähnt, die Frauenmilchbank-Initiative wurde gegründet. Mittlerweile sprießen, muss man schon fast sagen, Frauenmilchbanken Pilze aus dem Boden. Ja, und mittlerweile muss man schon so ein bisschen Sorge haben, dass die auch alle bestehen bleiben können. Ganz kurz zusammengefasst, der historische Abriss. Ja.
Ja, und ich glaube, ein Aspekt hatte ich am Anfang schon erwähnt, ist diese Soho-Verordnung, die da sicherlich jetzt eine große Rolle spielt. Das heißt, es wird sozusagen, Frauenmilch wird als erstmals eindeutig als Substanz menschlichen Ursprungs definiert. Was ja natürlich ist, ist klar. Aber diese regulatorische Veränderung hat sicherlich eine Bedeutung. Kannst du uns das kurz mal erläutern, was da also welche wissenschaftlichen oder auch regulatorischen Überlegungen dafür verantwortlich waren, dass dieser Schritt gegangen wurde?
Ja, also die EU-Kommission hat letztendlich Lücken in der Regulierung von Substanzen menschlichen Ursprungs erkannt. Neben Muttermilch gehören dazu auch zum Beispiel Samenspenden oder Darmmikrobiota, also Kaltransplantation und das war so um 2020 herum und dann stand die Novellierung der Blutzell- und Gewebegesetzgebung an, die sowieso geplant war. Und im Rahmen dessen hat sich dann die EU-Kommission entschieden, diese Regulierungslücke zu schließen, mit dem Ziel, Sicherheit von Spendern und Empfängern zu verbessern und die Versorgungssicherheit mit Soho in der EU zu erhöhen. Also das waren überhaupt nicht wissenschaftliche, sondern rein regulatorische Überlegungen, die dazu geführt haben, dass diese neuen oder diese Substanzen bisher nicht reguliert worden sind, in die neue Gesetzgebung aufgenommen wurden.
Ja. Und ich meine, aber ist es, darf ich ganz kurz fragen, also war es wirklich so, dass das nicht reguliert war? Weil häufig wurde es ja sozusagen als Lebensmittel verwendet. War das wirklich nicht reguliert? Also weil es vom Menschen kommt oder wie? Okay.
Ja. Ja, also auf EU-Ebene war das nicht reguliert. Okay. Es gab einige Länder in der EU, die das in ihren nationalen Regulationen erfasst hatten. Also zum Beispiel Deutschland, wie gesagt hat, Lebensmittel, Dänemark auch. In Frankreich ist das ein medizinischer Produkt menschlichen Ursprungs. Aber in den allermeisten Ländern war das nicht reguliert.
Okay,
verstehe. Es war im Graubereich. Also es ist theoretisch möglich, Frauenmilch im Internet zu verkaufen, Markt oder Muttermilch am Markt zu verkaufen, theoretisch. Ich meine, grundsätzlich ist diese Regulierung ganz zu begrüßen. Es gibt ja das Beispiel dieses niederländischen Samenspenders, der mehrere hundert, gar tausend Kinder in Europa gezeugt hat. Wo wir uns aber dagegen gewehrt hatten, leider vergeblich, war, dass humane Milch analog zu Blutzellen und Gewebe reguliert wird. Geworben, dass es eine eigenständige Regulierung gibt. Das ist natürlich schwierig, weil dann hätte man einen ganz neuen Rechtsrahmen dafür auf die Beine stellen müssen, so dass man verstehen kann, dass die EU sich dafür entschieden hat, das einem bestehenden Regulierungsrahmen zu ordnen.
Ich meine, du hast jetzt dieses Beispiel von dem Samenspender gezeigt, aber gab es bezüglich Milch durch diese unterschiedlichen Regulationen oder Regulierungen in Europa schon wirklich eine Patientensicherheitsgefährdung?
Ich denke, das kann man so nicht sagen. Was wir eher gesehen haben, dass es nicht nur unterschiedliche Rechtsrahmen gab, sondern dass es besonders auch eine unterschiedliche Versorgungslage gab. Mhm. Also wenn man zum Beispiel mal in die Schweiz schaut, in die deutschsprachige Schweiz, wo annähernd 100% der Neugeborenen notwendig ist, gespendeter Muttermilch, Frauenmilch versorgt. In Deutschland waren das schätzt noch nicht mal die Hälfte. Genau, die Zahlen haben wir aber halt einfach nicht. Während Frankreich ein durchgehendes Netzwerk zur Versorgung aller Kliniken hatte, genau, und sogar die Übersee-Departements mit Frauenmilch versorgen konnte, schaffen wir es ja in Hamburg noch nicht mal von der einen Klinik zur anderen nicht abzugeben. Ja. Ja, und bisher war Frauenmilch ein Lebensmittelrecht ist Landesrecht, 16 unterschiedliche Ministerien zuständig, wir unterschiedliche Vorgaben teilweise, sodass wir vor allen Dingen Barrieren hatten in der Einrichtung. Ja, hoffentlich durch die jetzt Zuständigkeit des Bundesministeriums für Gesundheit und die Regelung durch ein Bundesgesetz wird da ein einheitlicher Rahmen geschaffen, der es ermöglicht, einfach Frauen mit Frauen zu betreiben. Aber nochmal, was die Risiken angeht, also man muss sagen, auch bisher standen ja Frauenmilchbanken unter der Aufsicht von lokalen Überwachungsbehörden,
deswegen,
und internen Hygieneabteilungen. Ja, ja, ja. Ich denke, dass man den Risiken da, dass man die gut kontrolliert.
Okay, wenn man jetzt diesen Paradigmenwechsel akzeptiert, stellt sich ja die Frage, was bedeutet das organisatorisch oder für die klinische Versorgung? Die Verordnung, die unterscheidet ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwischen so hohe Einrichtungen und so hohe Betriebsstätten. Was bedeutet das praktisch für jetzt Leute, die schon eine Muttermilchbank betreiben oder Frauenmilchbank betreiben?
Ja, da wird es kompliziert. Also die Verordnung, die unterscheidet einmal zwischen so hohe Einrichtungen, wie du schon gesagt hast, und so hohe Betriebsstätten als eine Unterform der so hohe Einrichtung. Man muss sich das so vorstellen, alle Einrichtungen, die in irgendeiner Form am Lebenszyklus eines so hohen Präparats beteiligt sind, sind so hohe Einrichtungen. Wenn wir jetzt mal bei der Blutspende bleiben, dann ist das die Einrichtung, die aufklärt, Blutspende, dann ist das Blutspende abnimmt, dann ist das Labor, das die virologische Untersuchung der Blutspende vornimmt, dann ist das die Klinik, die diese Blutspende empfängt und an Patienten auszieht. Also das sind alles so Schritte in dieser Lebenskette dieses Präparates. Alle diese Einrichtungen, alle diese Abteilungen sind Einrichtungen. Und so hohe Einrichtungen müssen sich registrieren. Das ist so So Betriebsstätten hingegen sind eine Unterform der Soho-Einrichtung. Und das Besondere bei denen ist, dass sie risikoreiche Tätigkeiten mit den Soho ausüben. Daher müssen die mehr Pflichten erfüllen als die reine Soho-Einrichtung. Und diese risikoreichen Tätigkeiten, das sind zum einen Verarbeitung und Lagerung. Also in der Kombination, genau in dieser Kombination. Oder die Freigabe von Soho zur Anwendung am Menschen. Das heißt, Frauenmilchbank, die arbeitet, also pasteurisiert gespendete Muttermilch, macht dadurch Frauenmilch und lagert sie und sie gibt sie frei. Das heißt, ja, dieses Produkt ist entsprechend bearbeitet worden und darf jetzt angewendet werden beim Neugeborenen und das ist die Freigabe. Und das sind die kritischen Verfahrensschritte, bei denen dann geprüft wird, ob dieses Soho, also diese Frauenmilch, die festgelegten Qualität in Sicherheit wird ja
hm.
Und das heißt jetzt, dass Betriebsstätten sich nicht nur registrieren lassen müssen, so wie alle anderen
Einrichtungen, sondern auch zertifizieren.
Sondern die benötigen auch eine Betriebserlaubnis, die regelmäßig inspiziert werden.
Genau. Ich kenne es ziemlich gut, weil wir Zellen herstellen und da sind wir auch eine Betriebsstätte. Und das ist der Aufwand ist enorm, der ist echt enorm. Ja. Und wenn ich da unsere Diskussion mit den Behörden mir angucke und wenn die dann kommen und was dann irgendwie nicht fehlt oder so. Gut. Jetzt steht ja auch drin, dass es eine formale Zulassungspflicht für so Präparate geben wird. Heißt es, dass ich jedes einzelne Präparat sozusagen zulassen muss oder dass ich generell, wenn die, ich sag mal, die Spendermilch gewisse Kriterien erfüllt, kann ich die automatisch zulassen oder gibt es da schon Ideen?
Ja, das ist schwierig. Wir hatten diese Frage letztendlich auch in einem runden Tisch weitergeleitet an das VR-Licht-Institut, das verantwortlich sein wird für die Freigabe, Zulassung und Bewertung von Frauenmilchpräparaten. Und da muss man sagen, die Kollegen warten halt einfach noch auf den europäischen Rechtsrahmen. Letztendlich wird das Präparat definiert durch das Europäische Direktorat für Qualität in der Medizin, das sogenannte SOHO-Handbuch. Und da sind wir über die Europäische Frauenmilchbankgesellschaft auch mit beteiligt. Und da kann ich sagen, da sind mittlerweile bis jetzt zwei Präparate definiert. Das ist einmal die pasteurisierte Frauenmilch und das ist die Ruhe, die nicht pasteurisierte Frauenmilch, die wir auch in Deutschland einsetzen. Jetzt ist aber die Frage, gut, da kommen wir vielleicht später noch zu dem Thema pasteurisierte Muttermilch, die ist eigentlich auch so ein Präparat, das ist noch nicht definiert. Dann gibt es Kliniken, die mit Abzentrifugieren, um Fettarme zu machen. Das ist ja eigentlich auch ein Präparat, was hergestellt wird. Ja, und da ist einfach die große Unsicherheit, wie werden die denn jetzt freigegeben? Also braucht es zum Beispiel eine Klinik, die in einem Musterverfahren ein Musterpräparat herstellt, das zulässt und alle anderen lehnen sich daran an. Dann würde es zwar bedeuten, man müsste das immer genau nach diesem Verfahren herstellen. Ja. Ja. Also das sind einfach noch viele offene Fragen, die, die dieses Thema Frauenmilchpräparate betrifft.
Weil wie gesagt, ich kann die Parallelen zu den Zellen, die wir aus Nabelschnurgewebe isolieren, da muss ich dann sozusagen jedes Batch neu zulassen, was nach diesem Protokoll hergestellt wurde. Und das ist schon ein ganz schöner Aufwand. Und wenn ich mir das für unsere Frauenmilchbanken überlege, spannend, aber du hast es gerade schon angesprochen, die Muttermilch, also die eigene für das eigene Kind, ne? Die habe ich ja verschiedene Möglichkeiten, einfach nur einfrieren, wenn zu viel da ist und dann später geben oder wenn es karent irgendwie ist, nur einfrieren oder ich muss möchte die pasteurisieren, dann bearbeite ich die oder abzentrifugieren. Das wissen wir einfach noch nicht, was das bedeutet, oder habe ich das jetzt richtig verstanden?
Also für die Muttermilch, die zu Frauenmilch wird, wissen wir es noch letztendlich nicht genau. Wie gesagt, wir haben diese zwei unterschiedlichen Präparate und das wird auch relativ komplikationslos möglich sein. Wir werden da einen Weg finden, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Klinik, die in einem Musterverfahren dieses Präparat zulässt und dann können sich alle anderen daran anlehnen. Aber mit denen, die du hast es angesprochen, es gibt da viele unterschiedliche Variationen. Ne? Also zum Beispiel die einen pasteurisieren nach dem Holder-Verfahren, die anderen nehmen Kurzzeit-Bearbeitungsverfahren zur CMV-Inaktivierung. Ja, ist das wirklich so, dass alles das ein einzelnes Präparat ist? Das sind Fragen, die noch offensichtlich geklärt werden müssen.
Aber nochmal die Frage fürs eigene Kind. Gibt es da schon was? Also wenn ich sozusagen das dem eigenen Kind pasteurisiert gebe?
Ja, da geht es letztendlich um die Einbeziehung pasteurisierter Muttermilch in den Anwendungsbereich der SOHO-Verordnung. Das war ein ganz kontroverses Thema. Wir hatten ja eine Stellungnahme geschrieben, großen deutschen asiatischen Gesellschaften und Seiten der europäischen Milchmann-Gesellschaft an die EU-Kommission im Rahmen der Beteiligungsrunden darauf hingewiesen, dass in dem ersten Gesetztext, also in dem Referentenentwurf, ganz undifferenziert gesprochen wird von Muttermilch, Frauenmilch. Also das ging da wild durcheinander. Und wir hatten es dann fast geschafft, das Thema Muttermilch aus dieser SOHO-Verordnung komplett herauszuhalten. Aber es gab einen Mitgliedstaat, der bis zuletzt auf diese Regelung bestanden hat. So ist das leider dann auch in die Gesetzgebung mit aufgenommen worden. Die Frage ist, warum? Und ich muss sagen, ich kenne keine vernünftige Antwort. Also im Hintergrund, es ist jetzt so, dass Muttermilch, die bearbeitet wird, ebenfalls als SOHO-Präparat gilt. Warum ist das so? Weil alle Einrichtungen, die Muttermilch behandeln, sind spezialisierte Einrichtungen. Und alle Präparate, die in spezialisierten Einrichtungen behandelt werden, sind SOHO-Präparate. Also da beißt sich die Katze argumentativ in den Schwanz, aber es ist einfach so. Und wie gesagt, ich kann eigentlich keine vernünftige Begründung dafür. Das heißt jetzt aber, wenn man dann nochmal jetzt auf die Definition zurückkommt, das heißt, eine Abteilung, die Muttermilch verarbeitet, und das ist noch ganz interessant hinzuzufügen, die Verarbeitung ist nur die Pasteurisierung. Mhm. Da kann man sich jetzt fragen, warum ist das so? Weil einfrieren, lagern, abfüllen, das sind ja auch alles Verarbeitungen.
Ja, deswegen, ja.
Ja, ich bin froh, dass es nur die Pasteurisierung ist.
Okay, ja, das ist ja positiv.
Also Abteilungen, die Muttermilch pasteurisieren, die verarbeiten und lagern ja und geben frei und sind per Definition streng genommen Betriebsstätten. Mhm. Das heißt, Betriebsstätten brauchen eine Registrierung, eine Betriebserlaubnis und regelmäßige Inspektion. Mhm. Und dann hätten wir quasi mit einem Schlag ungefähr die Hälfte aller deutschen Abteilungen pasteurisiert Muttermilch aus unterschiedlichen Gründen, hätten wir mit einem Schlag 100 neue Betriebsstätten. Mhm. Und das ist ja eigentlich für die Überwachungsorgane gar nicht zu gewährleisten. Ja, dass das alles dann kontrollieren und zulassen soll. Also das ist schwierig. So, und da war ich sehr überrascht, dass doch der Gesetzgeber dann deutlichen Spielraum hat. Also da hatten wir auch schon beim BMG angebracht, dass das vielleicht nicht im Sinne des Gesetzes ist, so dass es hier einen Ermessensspielraum gibt, dass man sagen kann, naja, wir reden von spezialisierten Einrichtungen tatsächlich nur. Dass alle die Muttermilch pasteurisieren, dann eben nur Einrichtungen sind, keine Betriebsstätten.
Okay, das hört sich ja sinnvoll an. Okay, super, wenn ich so ein kleiner Lichtblick in der ganzen Thematik. Jetzt haben wir viel über die ganzen Probleme gesprochen. Wenn jetzt noch Zuhörer oder Zuhörerinnen sind, die noch keine Frauenmilchbank haben, was kannst du denn empfehlen, so aus deiner Expertise von der Frauenmilchbank-Initiative? Wie sollte man da starten, die einzuführen? Also ich hoffe, die sind jetzt nicht abgeschreckt durch diese Regulierung. Ja.
Also man muss generell sagen, wir haben schon gute Systeme etabliert, was die Qualitätsmanagement angeht, was die Sicherheit angeht. So, dass ich denke, dass viele der Anforderungen, die auf Frauenmilchbanken zukommen werden, bereits gut abgedeckt sind. Das Problem wird dann im Detail liegen. Ja, also, das heißt, ein kleines Beispiel. Wenn zum Beispiel tatsächlich es so sein sollte, dass Muttermilch grundsätzlich vor der Pasteurisierung kontrolliert wird, zu sehen, wie hoch die Keimbelastung ist. Dann ist das für manche Kliniken kein Problem, weil die das sowieso machen. Für andere Kliniken wird das aufgrund der Kosten dann vor große Herausforderungen stellen. Und wir haben es zwar geschafft, in diesem entsprechenden Kapitel des SOHO-Handbuches, das letztendlich genau nochmal detailliert festlegt, wie Frauenmilch zu bearbeiten ist, dass das relativ, ich sag mal, wenig solcher Fallstricke beinhaltet. Hm. Aber wie gesagt, das ist nur ein Entwurf. Da sind viele Institutionen noch beteiligt, die das nochmal begutachten, sodass wir nicht sagen können, was da zum Schluss, nicht genau sagen können, was da zum Schluss herauskommt. Hm. Auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte vorher angesprochen, wir haben jetzt ungefähr 55 Frauenmilchbanken in Deutschland. Und das ist eigentlich schon eine ganz gute kritische Masse. Jetzt, wenn man keine Frauenmilchbank hat, kann man sich überlegen, kann man sich fragen, müssen wir tatsächlich selber eine Frauenmilchbank gründen oder schließen wir uns einer Frauenmilchbank an? Es gibt zum Beispiel in Berlin, in Baden-Württemberg, in Hessen Netzwerke von Frauenmilchbanken, denen man sich anschließen kann. Die arbeiten alle leicht unterschiedlich, aber da besteht die Möglichkeit, Spenderin zu generieren für diese Frauenmilchbank, die gesamte Produktionskette in die Frauenmilchbank auszulagern und dann von dieser Frauenmilchbank wieder Milch zu beziehen. Mhm. Das ist erstmal ein relativ einfacher Weg, um in diese Thematik hineinzukommen, um für seine Abteilung Frauenmilch vorhalten zu können. Und man kann dann immer noch in einem zweiten Schritt, dafür gibt es auch Beispiele, sagen, jetzt haben wir das ein paar Jahre gemacht und jetzt fühlen wir uns so gut aufgestellt, dass wir eine eigene Frauenmilchbank haben. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Weg, den man gehen könnte. Ich habe so ein bisschen Sorge, weil man hat ja das historische Beispiel gesehen. Es ist, man muss diese Frauenmilchbank dann auch betreiben langfristig. Ja, ja. Das ist häufig eine Herausforderung.
Bei jedem guten Podcast kommt an dieser Stelle Werbung. Doch die Arbeit der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene ist produktneutral. Um unser Angebot auch in Zukunft aufrechtzuerhalten oder sogar zu erweitern, sind wir aber auf Ihre Unterstützung angewiesen. Denn die Arbeit der DSKN ist nur durch Ehrenamt und Ihre Spende möglich. Daher erfolgt an dieser Stelle eine Reklame für die DSKN. Mit dem Neocast, der Vierten Neonatalen Akademie und dem DSKN Update bieten wir Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Neo Diary und Frühe Signale App gibt Unterstützung für Eltern von früh und kranken Neugeborenen. Mit unseren Förderprojekten ermögliche ich mir kleine Forschungsprojekte. Letztlich ist der Roland Wauer Award und das Bioethikprojekt eine wichtige Investition in die Zukunft. Wenn Ihnen jeder Podcast 1 Euro wert sein sollte, dann würden wir einige Projekte neu auflegen können. Daher meine Bitte an dieser Stelle an Sie, unterstützen Sie unsere Arbeit. Und wenn Sie noch Zweifel haben, fragen Sie Ihren Arzt oder die Eltern Frühgeborener. Vielen Dank. Jetzt haben wir im Neocast nicht nur Fachpersonal als Zuhörer, sondern auch die ein oder andere Eltern, Frauen, die vielleicht jetzt auf die Idee kommen, vielleicht ist ja ganz sinnvoll, vielleicht auch spenden, die Milch zu spenden. Mhm. Was kannst du dem mit auf den Weg geben?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Es gibt ja, ich hatte ja vorhin gesagt, Frauenmilch ist ein Lebensmittel, ist ein Lebensmittelrecht, ist ein Landesrecht. Lebensmittelrecht. Und jetzt gibt es Bundesländer, in denen es Spenden nur möglich ist, wenn die Kinder der potenziellen Spenderin in stationärer Behandlung sind. Das heißt, sobald diese Mutter dieses Kind entlassen wird, kann die Mutter nicht weiter spenden. Und potenzielle Spenderin von reifen, gesunden Kindern, die keinen Kontakt zum Krankenhaus haben, können zum Beispiel momentan in Nordrhein-Westfalen nicht spenden.
Dann sollen sie nach Sachsen kommen. Punkt. So einfach.
Genau.
Okay, wusste ich gar nicht.
Aber da sind wir auch auf das BMG zugegangen, haben sie auf den Umstand hingewiesen, weil das ist ja auch nicht im Sinne der neuen EU-Regulation. Ja. Da sind wir froh, wenn wir das ändern können. Also die konkrete Empfehlung an potenzielle Spenderin einmal für sich in der nächsten größeren Neonatologie nachzufragen, Homepage zu gucken, gibt es denn die Möglichkeit zu spenden oder über die Homepage der FMI zu schauen, wo ist denn die nächste Frauenmilchbank und sich dann dort direkt hinzulegen. Mhm.
Die werden wir natürlich auch verlinken, die Homepage von der FMBI. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, auch jetzt Spenderinnen zu rekrutieren, weil die tun einfach was Gutes und die Frühgeborenen oder kranken Neugeborenen sind davon abhängig oder haben deutlichen Vorteil, wenn sie die Spendermilch bekommen, wenn sie keine Muttermilch bekommen können. Nochmal ganz kurz zu den Prozessen, die in Zukunft kommen werden. Wir kennen es ja von Blutbanken, von Zellproduktionsstätten. Das muss ja alles irgendwie digitalisiert nachvollziehbar sein und so. Gibt es da denn schon irgendwelche digitalen Angebote, um das zu etablieren oder also die man nutzen kann in der Frauenmilchbank?
Also interessanterweise sind fast alle deutschen Frauenmilchbanken noch wenig bis gar nicht digitalisiert.
Genau. Also
arbeiten mit Stift und Papier. Ja. Und interessanterweise, das hat mich auch überrascht, wird das auch zukünftig möglich sein.
Okay.
Also, dass die EU-Richtlinie sieht vor, dass man die, die genaue Formulierung ist, glaube ich, die modernsten zur Verfügung stehenden Systeme zur Dokumentation verwenden sollte. Aber das sind natürlich jetzt zwei Aspekte, was heißt zur Verfügung stehen, und dann muss man bedenken, dass die Finanzierung dieser Transformation gar nicht geklärt ist. Aber es wird möglich sein, ohne ein digitales System eine Frauenmilchbank zu betreiben. Es werden jährlich Leistungsdaten abgefragt werden, also Anzahl der Spenderinnen, der Empfänger, der gespendeten Soho-Präparate. Und diese müssen dann in ein EU-Portal eingegeben werden. Das kann über eine Schnittstelle automatisch funktionieren oder das muss man dann halt händisch aus seinen Unterlagen raus. Aber ich denke, letztendlich muss man sagen, wir haben zwar gute Systeme etabliert und ich habe es erwähnt, alle Frauenmilchbanken unterliegen bereits Kontrolle unterschiedlicher Behörden und grundsätzlich werden so HACCP-Konzepte, also Konzepte zur Kontrollierung von Risiken, die wir aus dem Lebensmittelbereich kennen, auch im Soho-Bereich angewendet werden können. Aber ich glaube schon, dass wir langfristig im Bereich der Säuglingsernährung eine lückenlose Abdeckung haben sollten, von der Spenderin bis zum Empfänger, also so bis zum bettseitigen Abgleich von Empfänger und Spender. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Klinik ist, wie es bei den Zuhörerinnen in den Kliniken aussieht. Ich meine, Muttermilchverwechslung kommt in den besten Kliniken vor. Und im Moment ist das, passiert das bloß, wenn das mit Soho-Präparaten passiert, dann wird man viel Zeit in EU-Portalen verbringen und Meldungen schreiben müssen. Ich glaube, da müssen wir uns digital deutlich besser aufstellen.
Das ist ein interessanter Aspekt, an den habe ich noch gar nicht gedacht, ja. Weil ich glaube nicht, dass die Verwechslung weniger wird, wenn es digitaler ist, aber die Meldung der Verwechslung ist dann wahrscheinlich einfacher. Das ist ein guter Punkt, ja.
Okay. Na gut, es gibt Systeme, da kann man sozusagen die Nahrung ja bis, also bettseitig nochmal abgleichen, also Spritze und Kind. Und dann kann man vielleicht diese Rate etwas senken.
Ja, gut. Ist interessant. Gut. Sag mal, ein Topic ist ja immer die Literatur, die du mitgebracht hast. Hast du uns auch was mitgebracht zum Nachlesen zu der Thematik?
Ja, also ich empfehle zwei Publikationen. Mhm. Das eine ist Versorgungsstrukturen und Betreibermodelle, Chancenherausforderungen des Frauenmilchbankwesens in Deutschland. Das ist 2023 in der Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie erschienen und diese Arbeit gibt eine gute Übersicht über das Frauenmilchbankwesen allgemein. Und als zweite Arbeit habe ich die aktuelle Übersichtsarbeit zur neuen Soho-Verordnung mitgebracht, vom Lebensmittel zur Substanz menschlichen Ursprungs. Die Verordnung EU und dann der EU-Titel 2024-1938 und ihre Auswirkungen auf den Umgang mit humaner Milch, die vertieft diese Punkte nochmals, die wir heute angesprochen haben, ganz frisch publiziert, ebenfalls in der Zeitschrift für die
Geburtstag. Super, die können wir nochmal verlinken und dann kann man sich da ins Detail nochmal gehen. Aber ich glaube, wichtig ist die Message nochmal, Man sollte sich dadurch nicht abschrecken lassen. Ich fand den Hinweis ganz gut, dass man eher solche Netzwerke aufbaut, also dass nicht jeder seine eigene Muttermilchbank unbedingt aufbauen muss, sondern guckt, wie man in Netzwerken das hinbekommt, abdecken kann. Sicherlich wichtiger Aspekt. Daniel, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft gucken, wenn wir uns in 10 Jahren wieder austauschen, was würdest du sagen, oder wann würdest du sagen, diese Verordnung hat einen Benefit gebracht? Was wären so die deine Kriterien dafür?
Ja, also ich glaube, wir brauchen Daten. Wir brauchen einen repräsentativen Vergleich der Ernährung Frühgeborener vor und nach Einführung der SOVE-Verordnung.
Okay.
Und wir brauchen einen Vergleich der kurzfristigen Outcome-Parameter dieser Kinder, ganz besonders der NEC-Rat. Denn du hattest es auch schon angesprochen, wir haben alle die Befürchtung, dass aufgrund dieses Aufwandes oder man muss sagen, des gefühlten Aufwandes die Versorgung von Kindern mit humaner Milch leiden könnte. Wenn es nicht gelingt, diesen gefühlten Aufwand auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Und wenn wir sehen, dass potenziell aufgrund eines klareren Rechtsrahmens, in dem wir uns bewegen, wir eine stabilere und flächendeckende Versorgung von Frauenmilch für extrem frühgeborene ohne eigene Muttermilch erreicht haben, und wenn wir sehen, dass das Outcome dieser Kinder nicht schlechter wird, vielleicht sogar sich verbessert, dann denke ich, haben wir hier einen positiven Effekt dieser EU-Verordnung gesehen. Diese Daten haben wir im Moment noch nicht. Wir bereiten jetzt gerade mit Kollegen aus Leipzig so eine Studie durch, um mal repräsentative Daten erheben zu können.
Ist spannend. Ich habe gerade überlegt, vielleicht sollte man an die Milchfirmen, an die Formularernährer herstellen, die Formular herstellen, rantreten und sagen, wie die Umsatzzahlen von denen sind. Also vielleicht einfach die Milchküchen abfragen, wie in den vergangenen Jahren sozusagen, wie viel Formular die bestellt haben und wie viel, ob der Umsatz nochmal gestiegen ist, weil sonst wird es echt schwer, weil ich wüsste nicht, woher man die Daten so richtig, also ohne großen Aufwand wirklich die neu zu erfassen, herbekommt.
Ja.
Das ist ja spannend. Okay. Gut, aber da werden wir dann informiert. Da gibt es dann vielleicht eine Studie in Zukunft, kann man sich beteiligen. Also ihr versucht es wissenschaftlich zu begleiten und dann irgendwann auch sagen zu begleiten. Gibt es da Ähnliches auf europäischer Ebene irgendwie Bestrebungen? Weißt du das?
Nein, weil, also wie du sagst, der Aufwand ist immens.
Ja, ja.
Wir haben einfach kein, wie in Großbritannien, kein zentrales Datensystem.
Ja, deswegen.
Man muss tatsächlich, man muss wahrscheinlich wirklich in die Kliniken gehen, man muss in die Akten gucken, in eine repräsentative Auswahl von Kliniken und diese Daten zusammentragen.
Ja, die NEC-Daten, die kann man über Qualitäts, also über, aber die sind auch nicht so stark. Also ich hoffe nicht, dass die so stark sich verändern. Das ist eine interessante Fragestellung.
Die Frage, wie werden Frühgeborene eigentlich ernährt?
Na gut. Also gibt's was, wo wir uns in Zukunft nochmal drüber unterhalten können? Daniel, war sehr spannend. Zum Abschluss meine Frage, welchen Ratschlag, welche Weisheit möchtest du unseren Hörerinnen mit auf den Weg für ihre klinische oder wissenschaftliche Laufbahn geben?
Ja, ich will noch keine Weisheiten verbreiten, aber ich glaube, man sollte wissenschaftlich immer das verfolgen, was einen interessiert. Egal, ob das Thema gerade in ist oder nicht. Also die ärztlichen Kolleginnen, die sich mit Muttermilch beschäftigt haben, das waren vor ein paar Jahren noch, ich würde sagen, eher Exoten. Jetzt ist das Thema mal gerade wieder im Kurs und ich sitze bei dir im Podcast, darf davon berichten. Das freut mich sehr.
Sehr gut. Ja, das ist wirklich spannend. Also was es so für Phasen gibt und Nee, war unheimlich interessant und ich bewundere das, wie tief du da drinne steckst und dass du dich auch dafür eingesetzt hast, so für diese Geschichte, ist ein wichtiges Thema. Also herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, ebenso, vielen Dank.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Diesmal zu dem Thema Frauenmilchbank mit Daniel Klotz aus Bielefeld. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast? So melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der NeoCast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.